Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns heute Abend anhand deines Wortes, geleitet durch deinen Geist, Gedanken machen dürfen über diese große Chance, aber auch diese große Herausforderung der digitalen Welt. Und du weißt, je jünger, je gefährdeter, aber auch wir im mittleren Alter bis hin zum hohen Alter nutzen nicht nur die Chancen, sondern sind auch gefährdet. Und wir danken dir, dass du uns auch in diesen Fragen Licht und Orientierung geben willst. Und so bitten wir dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst, dass du unserem Bruder Weisheit gibst, Freimut, dass er ein Werkzeug in deiner Hand sein kann. Und wir wollen in dieser bedrängten und gedrängten Zeit auch dein Volk nicht vergessen, dein Volk Israel, das vor so schwerwiegenden Entscheidungen steht jetzt, wie es im Norden weitergeht. Herr Jesus, du bist der Hüter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert. Und wir danken dir, dass die Welt in deiner Hand ist, dein Volk, deine Gemeinde und auch wir persönlich. Und so können wir im Aufblick auf dich unseren Weg gehen und danken dir auch für das Stück Lebensbrot, das du uns heute Abend brichst. Gelobt sei dein Name. Amen.
Nur noch kurz die E-Mails checken. Kann der Rainer es zum Glück nicht machen. Und Stunden gehen wieder vorbei und ich verliere mich im Internet. Nur noch kurz eine Runde spielen, Fortnite oder keine Ahnung, was gerade dran ist. Und der Abend ist vorbei und wieder zu spät ins Bett gegangen und nicht richtig gut aufgewacht am nächsten Morgen. Nur noch kurz ein bisschen posten, gucken, was die Freunde machen, Instagram, Facebook, was auch immer. Und schon wieder einfach Zeit weg und ich weiß nicht, wo ich mich verloren habe. Die ganzen elektronischen Medien haben uns versprochen, das Leben leichter zu machen. Die App hier, die App da, dort kann man den Busfahrplan einsehen, die Bankgeschäfte machen, alles drum und dran kann man managen und organisieren. Und doch ist es nicht irgendwie viel komplizierter geworden? Viele, viele Informationen, so viel Informationen, Zugang, wie wir es noch nie hatten. Und fühlen wir uns doch nicht orientierungsloser denn je? Verloren im Dschungel der vielen Informationen. 500 Kontakte in welchem System auch immer. Und irgendwie fühle ich mich doch einsam und allein, nicht eingebunden. Und so sind doch von der Peripherie unseres Lebens viele Dinge uns angeboten worden in der digitalen Welt. Hier kann man was machen, da kann man was machen, das könnte Nutzen bringen, da kann man was gucken und. Und wir haben gar nicht gemerkt, wie das von den Randbereichen mehr und mehr reingekrochen ist ins Zentrum unseres Lebens. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es da auch manchmal dieses beschleichende Gefühl gibt. Eigentlich, ich hatte den Gedanken, ich habe alles im Griff, ich kann mein Leben managen, ich habe die Klaviatur da vor mir, alle Möglichkeiten, Funktionen noch und nöcher, aber mich beschleicht das Gefühl, dass nicht mehr ich es im Griff habe, sondern die Systeme mich im Griff haben. Wir fühlen uns doch dann manchmal ein bisschen verloren, ein bisschen Kontrolle entgleist. Und wissen eigentlich nicht, wie kommen wir da raus. Ich bin der festen Überzeugung, dass oberflächliche Tipps, lass mal das Gerät aus, lass es zu Hause, ist schon mal ein guter Anfang. Oder auch andere Dinge, die da so gehandhabt werden, eigentlich nicht reichen. Die sind an vielen Stellen zu oberflächlich. Wir wollen heute Abend aus meiner Sicht eine Ebene tiefer gehen. Und ich will euch an ein paar Beispielen zeigen, wie das System funktioniert. Und wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen, hinter die Kulissen dieser Internetindustrie. Ich sage jetzt schon Aufmerksamkeitsindustrie. Wir wollen aber dann auch in einem zweiten Schritt auch eine Ebene tiefer gehen von der oberflächlichen Betrachtung vielleicht unseres Lebens, eine Ebene tiefer und fragen, wie funktionieren wir eigentlich? Und warum sind wir so affin und so leichtfertig und blauäugig, dass wir an vielen Stellen uns dran kleben an die Dinge und gar nicht richtig rauskommen? Und dann wollen wir selbstverständlich auch einen ganz klaren Blick durch das Ganze hindurch, aber auch im zweiten Teil schauen, wie können wir als Menschen, die Jesus Christus ernsthaft und auch praktisch und konkret nachfolgen wollen, wie können wir damit umgehen? Gibt es da Ansatzpunkte aus der Bibel, aus seinem Wort? Wie können wir uns dadurch navigieren? Und so, ja, kommt es auch ein bisschen auf euch an jetzt heute Abend. Ich werde nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, das sage ich schon vorneweg. Ich werde nicht euch ausreden, alles zu nutzen, was ihr wollt. Keine Moralpredigt soll das werden, auch nicht von einem, der es besser weiß und alles durchschaut. Aber ich behaupte, am Ende dieses Abends werdet ihr mehr wissen, als ihr vorher wusstet und vielleicht manche Dinge anders sehen, als ihr es bisher gesehen habt. Und dann fällt die Verantwortung zurück auf euch, jeden Einzelnen, dass ihr aus dem Gehörten heute Abend eigene, konkrete Entscheidungen fällt für euren Umgang mit den elektronischen Medien. Und das wünsche ich einfach ganz, ganz arg, dass da Impulse für euch dabei sind, dass es konkret werden darf. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, Hannes Dobler, aber was hat denn der hier zu melden zu diesem Thema? Ich bin Vater zuallererst. Mit meiner lieben Frau Ivanka haben wir 3 erwachsene Söhne. Einer ist auch hier dabei, freue ich mich ganz besonders. Und ich kann euch sagen, und Samuel wird es bestätigen können, wir haben dieses Thema durchlebt, wir haben das Thema durchkämpft und wir haben auch vieles gelernt und auch vieles falsch gemacht. Aber vielleicht daraus auch einige Schlüsse gezogen oder Erkenntnisse, die heute Abend mit eingebaut werden. Zweitens, ich bin Vertriebsleiter, also von meinem Berufsfeld hat der Rainer schon gesagt, in der Medizintechnik tätig, in einem komplexen Feld, wo es um Implantate geht, leite den Vertrieb und die Marktbearbeitung und habe selbstverständlich jede Menge E-Mails jeden Tag, einige Kanäle, die ich nutze, um beruflich mit Menschen und Kunden im Kontakt zu bleiben und auch die ein oder andere wenige App, die ich nutze. Das heißt also, ich bin kein Technikfeind und trete nicht hier an zu sagen, alles schlecht und schmeißt alles weg. Und zuletzt bin ich klar bekennender Jesus-Liebhaber. Ich möchte mit meinem Leben so leben, bis in den Alltag rein, dass es ihm gefällt und dass das, was ich am Montag lebe, zu dem passt, was ich am Sonntag höre. Und das ist mir ein ganz, ganz bewusstes und intensives Anliegen. Und ich hoffe, ihr spürt es auch heute Abend ab. Da ist auch nicht alles klar und nicht alles easy, nicht alles nur super und toll, sondern auch ein Kampf. Aber von diesem, denke ich, können wir heute Abend einiges lernen und einiges mitnehmen. Und ich habe mich eben aus dieser Kombination quasi Vater, Vertriebsleiter, Christ und einer, der Jesus liebt, schon einige Zeit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und mir ist es ein Herzensanliegen, das heute Abend weiterzugeben. Wir steigen ein und fangen mit ein paar Mythen an. Und zwar Mythen nicht in dem Sinne Märchen, sondern in der Definition falsche oder vielleicht falsche Annahmen. Punkt 1, die intensive Nutzung von den elektronischen Medien, Internet und Co. schadet mir nicht. Das ist denke ich, den meisten bekannt, dass da viele, viele Nachweise gibt, dass es viele schädliche Aspekte gibt. Einer, der besonders auch wieder mit dem Thema Gehirn und mit unserer Aufnahmefähigkeit zu tun hat, ist die Sache um den Fokus, um das Konzentriertsein. Es gibt einen Zustand unseres Gehirns, den man auch hier sieht, den man auch als Flow bezeichnet. Zum Beispiel Kinder, wenn sie spielen, wenn sie ins Spiel vertieft sind, die Außenwelt überhaupt nicht mehr wahrnehmen, die Zeit vergessen und so fokussiert und konzentriert auf einem Thema sind, das ist ein sehr, sehr schöner Zustand. Den können auch Sportler haben, wenn sie hunderte Kilometer rennen und nicht mehr spüren, dass der Fuß schon halb verblutet, oder Künstler, die ein Mal- oder gestalterisches Werk machen, so rein vertieft. Ein wunderbarer Zustand unseres Gehirns, wo wir sehr fokussiert, konzentriert und effizient sein können, wenn nicht eine Unterbrechung kommt. Pling, Ding, Telefon, irgendeine Nachricht und zack, ich bin raus. Dann werden wir rausgeschmissen aus diesem Zustand. Sehr ähnlich ist es auch mit dem zweiten Zustand unseres Gehirns. Da sagen viele, wenn ich unter der Dusche bin, dann habe ich die besten Ideen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Wellen in dem Gehirn sind in Alpha-Wellenzustand, sagt man. Da hat man eher eine breite Aufnahmefähigkeit, aber auch so ein bisschen eine Lockerheit, ohne sich auf eine Sache zu konzentrieren. Kurz vorm Schlafen, beim Dösen in der Sonne, beim Duschen, da kommen die besten Ideen. Wunderbarer Zustand und Fähigkeit unseres Gehirns, kreativ zu werden. Was macht diesen Zustand kaputt? Was zerstört diese Kreativität? Jegliche Ablenkung, auch wenn es nur die gefühlte Ablenkung ist, das Telefon könnte klingeln oder müsste ich mal wieder gucken, wer mich informieren will über irgendwas. Und so gibt es eine ganze, ganze Bandbreite. Durch die ganze Medizin hindurch sind ja auch ein paar Ärzte unter uns, wo nachgewiesenermaßen auch physische Krankheiten entstehen. Zum Beispiel durch einen Mechanismus, nämlich die gerade schon angedeutete ständige Alarmbereitschaft. Klingelt's, hat mich jemand angerufen, sollte ich dran gehen? Ah, da drüben liegt mein Handy, jetzt, ich kann gerade nicht hingehen. Und so sind wir ständig in Alarmbereitschaft, haben einen erhöhten Stresspegel, Cortisol, wenn ich das richtig weiß. Und das führt in Folge zu Bluthochdruck, Kreislauf, Herzerkrankungen und. Also eine ganze Kaskade, die da losgeht. Ständig erhöhte Alarmbereitschaft, die den Stresspegel in uns verstärkt. Dann haben wir noch viele weitere Dinge, die auch immer greifbarer werden. Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen, die im Alter zwischen 10 und 20 nur noch auf 15 Zentimeter ihre Augen einstellen, wo die Augen eigentlich nicht so, sich noch entwickeln während der Phase und. Da brauchen wir nur die entsprechenden Artikel oder Nachrichten zu schauen. Und man muss das bestätigen, es schadet an vielen Stellen, es kann schaden. Jeder wird jetzt, oder viele werden jetzt sagen, wie bei der Zigaretten, wie nennen wir das, ist nicht Werbung, aber Anti-Werbung, was da alles Böses auf den Zigarettenschachteln steht, werden viele sagen, ja, Moment, mich betrifft das ja nicht und ich rauche trotzdem weiter. Oder in dem Fall hier jetzt die Nutzung vom Internet, ich nutze es ja gar nicht so viel. Die Statistiken, die sprechen dann deutlich anderes Wort und man muss sich hier fast schon fragen, wo zum Beispiel die genannten, waren das 70 Stunden, wo habe ich es jetzt, ja, 60, 70 Stunden pro Woche an Gerätschaften, wo die Stunden herkommen, wer so viel Zeit hat, aber offensichtlich haben viele und viele sicher auch von uns viel Zeit da zu verbringen. Aber da wollen wir jetzt nicht den Studien nachgehen, sondern uns eine andere Frage stellen, nämlich wie werden wir da beaufschlagt, wie werden wir gefangen gehalten durch diese Systeme. Wir haben hier ein Bild, das in diesem Tropfen mal beispielhaft zeigt, wie ein Impuls aus dem Internet, sei es ein Bild, ein Video, eine Emotion, eine Information bei mir ankommt und bei mir was auslöst. Schritt 1, ganz einfach, wenn wir uns nochmal fragen, wie viel Zeit binden mich die Medien, werden viele sagen, ja, so und so viel ist ja gar nicht so viel. Hier muss man auch wissen, auch wissenschaftlich belegt, dass die, was ich hier jetzt genannt habe, die Nettozeit 1, sich deutlich meist unterscheidet von der Nettozeit 2, nämlich die Zeit, die wir tatsächlich am Gerät verbringen. Das heißt, wenn man messen würde, wie viel Zeit wir am Gerät sind, ist es meistens mehr, deutlich mehr, als das, was wir aus dem Bauch raus sagen würden, oh, ich schätze mal so und so viel. Also unser eigenes Gefühl trügt. Wir wollen aber dann noch eine weitere Zeit einführen, die Bruttozeit. Und das hat jetzt gleich wieder damit zu tun, mit dieser benannten Alarmbereitschaft. Also auch das ist anerkannt in psychologischen und soziologischen und neurowissenschaftlichen Studien, dass die pure Anwesenheit des Handys, wenn es auf dem Tisch liegt oder in der Hosentasche steckt oder im Raum sogar noch ein bisschen weiter und wir unterhalten uns mit jemand oder wollen uns auf was anderes konzentrieren, dass mental unser Gehirn immer ein Teil noch bei dem Gerät ist. Ruft mich jemand an, sollte ich dran gehen, was wird jetzt passieren, ist was Dringendes. Und letztendlich Gehirn- und Aufmerksamkeitsressource bei mir abzieht und dadurch mich auch weniger auf mein Gegenüber konzentrieren lässt. Und diese ständige Alarmbereitschaft, wenn wir die jetzt noch dazu zählen zu unserer Nettozeit, wo wir tatsächlich ein Video oder einen Artikel lesen und sagen, die indirekte Zeit, diese Bruttozeit zählen wir mal mit dazu, wenn wir alles in Alarmbereitschaft noch sind, dann wird ja der Zeitraum eigentlich immer größer, wo wir gebunden sind, jetzt ein Stück weit indirekter. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn Emotionen insbesondere mich tief treffen, dann ist auch da inzwischen klar, dass das nicht nur ja, irgendwo ist, sondern dass emotionale Erregungen in meinem Körper einen hormonellen und Neurotransmitter, was auch immer, biologische Auswirkungen haben in meinem Körper. Sodass, wenn mich heute Abend jemand beleidigt, es noch einige Stunden später und morgen früh in meinem Hormonspiegel nachgewiesen werden kann, dass da eine Verletzung, Beleidigung oder massive emotionale Erregung da war. Kommunikation und emotionale Erregung lässt sich im Körper messen und nachweisen, an vielen Stellen noch, wenn es entsprechend deutlich war, quasi viele, viele Stunden später. Und wenn wir jetzt diese Zeit auch noch mit reinnehmen und sagen, wir haben eine Bruttozeit 2, dann müssen wir uns mal jeder selber fragen, wie viel unbeeinflusste, nicht vom Handy, Internet, Spielen, Fernsehen beeinflusste Zeit gibt es denn noch überhaupt in meinem Leben? Wie viel ganz weiße, blanke Zeit ohne diese Beeinflussungswellen gibt es denn noch überhaupt in meinem Leben? Und wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus im Heiligen Geist nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht in der großen Power redet, sondern im Säuseln des Heiligen Geistes. Da sollte eigentlich Stille sein für das leise Säuseln des Heiligen Geistes, wenn er zu uns sprechen will. Wie viel ist da noch übrig in unserem Leben? Ja, dann kommen wir zum Mythos Nummer 3. Alles gar kein Problem, ich hab's doch im Griff. Ich hab's unter Kontrolle. Ich entscheide selber, wie ich das Internet nutze. Da tauchen wir jetzt ein bisschen ein in die Mechanismen des Internets, wie sie funktionieren und welche Bausteine, Elemente dazu führen, dass wir an vielen Stellen nicht mehr frei sind, selber zu entscheiden. Wir gehen mal durch und sprechen von dem Thema Usability. Ich versuche das ganz kurz zu erklären. Die Älteren von uns kennen noch diesen alten gelben Schinken, die gelben Seiten. Man liest nach, wo ein Restaurant ist, eine Pizzeria, ich suche die Telefonnummer raus, wähle an, merke, der hat zu, muss ich nochmal nachgucken, nächste Telefonnummer, anrufen, Pizzeria, bis dann meine Pizza kommt, lange, lange, lange Zeit. Und jetzt heißt Usability sozusagen Nutzerfreundlichkeit, dass die Zeit immer mehr verkürzt wurde durch die elektronischen Medien, sodass ich heute, wenn ich zum Beispiel einen digitalen Assistent in meinem Wohnzimmer habe, nur noch sagen muss, Alexa, ich habe Hunger. Und die Alexa weiß, was habe ich die letzten 10 Mal bestellt, wo ist der nächste Pizzaladen und wie er eine Bestellung absetzt. Also die Zeit von meiner Überlegung, ich habe vielleicht Hunger auf eine Pizza, bis zu dem Punkt, dass der Pizzaservice an der Tür klingelt, ist massiv verkürzt worden. Die ganzen elektronischen und Internetkonzerne arbeiten in diese Richtung, es uns so einfach wie möglich zu machen, von einer Kaufüberlegung zu einer Kaufentscheidung, bis wir dann das Geld bezahlen, zu verkürzen. Das heißt auf gut Deutsch, für die Konzerne rollt der Rubel schneller, es wird schneller gekauft und es wird natürlich auch viel weniger darüber nachgedacht, ob man vielleicht heute doch mal auf die Pizza verzichten sollte. Das ist das Thema Usability. Nutzerfreundlichkeit, Verkürzung dieses Weges. Und da merken wir auch schon, uns wird gar nicht mehr die Gelegenheit gegeben, viel nachzudenken. Wir werden in immer kürzere Zeiträume gequetscht und dann, bestellen wir die Pizza, dann kommen sie, fertig aus. Don't make me think, make me happy, ist ein so ein Spruch der Internetindustrie, die das uns nahelegen will, brauchst gar nicht weit nachdenken. Ja. Nicht nachdenken, Gehirn ausgeschaltet lassen, mach mich einfach glücklich. Ja. So, und das führt dann auch zu, dass diese ganzen Dienste, das ist jetzt ein bisschen abstraktes Bild, aber sich wie Hüllen um uns herumlegen, sodass ich, wenn ich Alexa sage, ich will den letzten Tatort sehen, gar nicht mehr wissen muss, ob das Netflix oder Amazon oder ZDF oder ARD war. Diese Zwischendienstleister oder Kanäle, die muss ich gar nicht mehr wissen. Das heißt, die Services legen sich um uns herum. Wir brauchen gar nicht mehr raus in die Welt und sie verstehen, wo muss ich das bekommen. Auch zum Beispiel bei dem Beispiel, wenn man sich irgendwo einloggen, registrieren kann, nutze deinen Google-Account, nutze deinen Facebook-Account. Alles ganz easy. Wir machen das für dich. Wir organisieren das für dich. Du musst dich um gar nicht mehr weiter viel kümmern. Und so legen sich Hüllen um uns herum und die Internetindustrie möchte so nah wie möglich am Kunden sein und verdient dann letztendlich durch unsere Bewegungen im Internet. Wir klicken, wir melden uns an, wir registrieren uns, wir legen Accounts an, wir bewerten gut und schlecht, wir posten und geben unseren Standort durch. Und. Und so hinterlassen wir Spuren, wer ich bin, was ich mache, wo ich bin, mit wem ich zu tun habe, was mich interessiert. Und diese Services können das natürlich vollkommen wieder ausschlachten und nutzen und wissen, ja, der Hannes hat die letzten 10 Mal die Margarita bestellt, also wird er morgen auch eine Margarita wollen. Und so, natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt, die Algorithmen werden hier immer schlauer, immer klüger und lesen uns immer besser aus. Und jetzt sind die Internetkonzerne eben auf die Idee gekommen, wir drehen einfach mal den Spieß um. Und wir haben gar nicht nur das erste Interesse an dir als Käufer eines Produktes, sondern wir haben Interesse an dir als Lieferant von Daten. Und das kann man verdeutlichen an einem Beispiel. Das war vor vielen Jahren mal im Gespräch. Adidas wollte einen Chip in den Turnschuh einbauen, Joggingschuh. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt's auch inzwischen. Schlaue Sachen, wo dann die Fußbewegung und die Drücke und ob die Dämpfung im Schuh, wow, toller, richtig toller Schuh. Würde ich als leidenschaftlicher Jogger sagen, gebe ich vielleicht auch 200 Euro statt 100 Euro aus, habe ich den tollen Schuh mit dem Chip innen drin. Darauf kommt es aber gar nicht an, dass ich jetzt für den Schuh mehr Geld ausgebe, sondern es kommt darauf an, dass die Internetkonzerne mit dem joggenden Hannes, der einen Chip im Schuh hat, sehr viel mehr und anderes anfangen können und könnten zum Beispiel Wetterdaten mit auslesen oder meine Bio-Vital-Daten, könnten mit diesen Daten an Versicherungskonzerne, an die Medizintechnikindustrie, an die Pharmaindustrie hintreten. Und das geschieht natürlich auch und sagen, guck mal her, wir haben von Millionen Joggern, die um die Welt laufen, Wetterdaten, Bio-Vital-Daten. Und hier angedeutet, das sind jetzt schon ältere Folien, aber mit diesen Datenpunkten, mit uns als Datenlieferant, lässt sich dann sehr, sehr viel mehr Geld verdienen als mit diesem Schuh, der am Anfang mal verkauft wurde. Und so ist auch hier die, gar nicht mehr die Frage, das Produkt zu verkaufen, sondern die Plattformen und die Algorithmen und die Datenbanken zu liefern, um diese Mengen an Daten und an Datenpunkten, die wir liefern, zu managen und damit Geld zu machen. Und jetzt kann ja nur eins sein, wenn ich jetzt ein Internetkonzern bin, dann ist mein allerhöchstes Interesse, euch so lang wie möglich es nur geht, am Bildschirm zu halten. Weil umso länger jeder einzelne von euch jeden Tag am Bildschirm ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du A, entweder was kaufst als Käufer und Produktkonsument oder noch viel besser, dass du bei deinem Verbringen im Internet jede Menge Daten ablieferst, mit denen dann andere Geschäfte und Businessmodelle betrieben werden können. Also sind wir jetzt hier bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Maximierung der FaceTime, also dein Gesicht, deine Nase, soll so lange wie möglich am Bildschirm kleben. Und dafür geben die Internetkonzerne richtig, richtig viel Geld aus, verwenden viel Zeit darauf und Energie mit Methoden der neuesten Neurowissenschaft, Psychologie, Sozialwissenschaft, Gehirnforschung, die ganze Palette, uns so zu triggern und uns so zu manipulieren, dass wir möglichst lang am Bildschirm kleben. Ein paar Mechanismen, um das noch ein bisschen klar zu machen. Social Approval ist der Wunsch von uns Menschen, sozial anerkannt und eingebunden zu sein. Klar, die ganzen sozialen Kanäle bauen darauf auch. Ich will dabei sein, ich will mitkriegen, was die anderen machen. Ich darf auch nichts verpassen. Das ist der nächste Begriff, FOMO, Fear of Missing Out. Sie arbeiten mit unserer Angst, etwas zu verpassen. Ich könnte ja verpassen, was meine Freunde heute gegessen haben und was die auf Mallorca gemacht haben und so weiter und so fort. Also das sind jetzt Begriffe, kann man auch sagen, des modernen Marketing, die, was ich aber hier sagen will, bei den tiefen psychologischen Mechanismen von uns als Menschen angreifen und ansetzen und wo wir uns auch nicht wundern müssen quasi, dass wir an vielen Stellen nicht rauskommen, weil die uns so an der Angel haben in unseren tiefsten inneren menschlichen Bedürfnissen. Sozial anerkannt zu sein, nichts zu verpassen oder variable Belohnung ist auch in der Psychologie bekannt, dass man immer wieder ein Futter einer Testmaus hinschmeißt und dann macht man aber die Belohnung, dieses Futter, wenn die Maus auf den Knopf drückt, mal kommt das Futter, mal kommt es nicht. Und dann hat man festgestellt, wenn man dieses variiert, mal kommt das Futter, mal kommt es nicht, dass die Maus dadurch noch viel mehr abhängig wird. Und hier sind wir jetzt richtig in einem Abhängigkeitsmechanismus, der in der Sucht-Thematik drinsteckt. diese variable Belohnung, die man zum Beispiel bei solchen Seiten hier findet, das sind die ausgelegten Köder. Oh, interessante Nachricht, was macht der Fußballer, was ist da, wer ist da im Gefängnis und. Da werden Köder ausgelegt und dann hinterher, wenn wir es geklickt haben, sagen wir, oh ja, langweilig, doch nichts. Also, und dann kommt mal was Interessantes und kommt mal nichts Interessantes. Und diese Variierung, mal kommt das Futter und mal kommt es nicht, das erhöht den Ausstoß unseres Glückhormons Dopamin und erzeugt in diesem Mechanismus eine echte, tatsächliche Abhängigkeit, wie es auch bei Spielsucht zum Beispiel bekannt ist, der Mechanismus. Habe ich gewonnen, habe ich nicht gewonnen. So, dann gibt es weitere Belohnungssysteme und Mechanismen, wie gesagt, die tief in unsere Psychologie eingreifen. Einen möchte ich noch erwähnen zum Thema, habe ich selber im Griff. Das ist das sogenannte Autoplay, das bei zum Beispiel YouTube, wenn ich einen Video mir ausgesucht habe und sage, ich möchte mich über Putin informieren, dass mir dann ja weitere Videos angeboten werden. Im Autoplay-Modus, ich werde gar nicht gefragt. Und wenn ich das nicht abschalte, läuft das Ding weiter durch. Und jetzt ist es so, dass statistisch gesehen insgesamt 80% der von YouTube ausgespielten Videos nicht abgefragt wurden, sondern die Menschen haben nach Putin gesucht, einen Video geschaut und 4 weitere dann auch noch geguckt, nach denen sie eigentlich ursprünglich nicht gefragt hatten. Also 80% der Inhalte werden auf uns ausgespuckt und auf uns niedergelassen, ohne dass wir danach gefragt haben und selber, da sind wir bei der Selbstbestimmung, selber entschieden haben, ja, das will ich gucken oder will ich nicht gucken. Und wenn man dann noch weiß, dass die Algorithmen, die unser Nutzerverhalten analysieren, erkannt haben, dass wir Menschen böse sind und das dazu führt, dass gewalttätige, gruselige, skurrile, also umso schlimmer, umso böser die Inhalte der Videos sind, umso länger bleibt der Nutzer am Bildschirm. Das heißt, wir werden noch durch die selber programmierten Algorithmen lange am Bildschirm gehalten mit unserem in uns steckenden, bösen, inneren Kern, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, der nach Bösem trachtet, der Freude hat an Bösen und am Zuschauen an Bösen. Und so brauchen wir uns nicht wundern, dass die Spirale weiter nach unten geht und die Welt immer böser wird. Das kann man hier direkt statistisch sehen, einprogrammiert, und so funktioniert zum Beispiel YouTube und die Ausspielung der nächsten Videos, wenn man mal angefangen hat, was gucken zu wollen. Und das Ganze wird also praktisch ergänzt und erweitert, und wenn wir das Bild von vorher nochmal schauen, unser gesprochenes Wort im Raum, wenn wir so ein System im Raum haben, oder unsere Gesundheitsdaten durch die Apps und Tracker, die wir vielleicht haben. Und so wird es mehr und mehr ausgebaut und durch künstliche Intelligenz und durch Algorithmen verfeinert, sodass letztendlich, wenn wir hier den Schritt weitergehen von dem Bild, was wir vorher hatten, dass hier der nächste Schritt angepeilt ist und an dem wird gearbeitet, nämlich einen sogenannten digitalen Zwilling von uns zu erstellen, sodass die Internetkonzerne mich besser kennen als ich mich selber. Und es dann passieren kann in Zukunft, dass der Pizzamensch an der Tür klingelt und sagt, hier ist deine Pizza, auf die du in 10 Minuten sowieso Hunger bekommen würdest. Wer kennt mich wie gut? Hier, digitaler Zwilling, da geht die Reise hin. Und da wollen wir dann morgen auch noch ein bisschen weitermachen und noch ein bisschen schauen, wer die Treiber sind bei diesen großen Internetkonzernen. An der Stelle wollen wir jetzt aber den Schwenk machen, wie angekündigt, auf die zweite Ebene, den Blick hinter die eigenen Kulissen. Jetzt haben wir ein bisschen hinter die Kulissen der Internetkonzerne gemacht, haben festgestellt, wie wir da manipuliert und wie wir gesteuert werden, wie daran interessiert ist, uns am Bildschirm zu halten mit den neuesten Methoden der Psychologie und allem. Und jetzt müssen wir aber auch ehrlich zu uns selber sein. Und da seid ihr selber gefragt, ehrlich zu euch zu sein und mit, wenn ihr wollt, diese Fragen und diese Gedanken mitzugehen. Ich habe mal hier ein Modell aufgebaut und gesagt, so eine kleine Pyramide. Oben steht Gottes Realität. Mit der habe ich es zu tun, wenn ich am Sonntag im Gottesdienst bin. Ich höre aus seinem Wort oder in der Bibelstunde. Ich beschäftige mich mit ihm und seiner Realität und habe dann aber auf der unteren Seite den Montag, wenn man so will, meinen Alltag, meine Lebensrealität, wo ich Zeit, Geld, Kraft, Liebe, Aufmerksamkeit investiere in meine Lebensbereiche, Familie, Beruf, soziales Umfeld und. Die Frage ist jetzt, was ist denn in der Mitte? Was fehlt hier? Was ist vielleicht manchmal das Problem, dass wir das, was wir am Sonntagmorgen oder in der Bibelstunde erkannt haben und gesagt haben, ja, Gotteserkenntnis, Ewigkeitsberührung hat mich berührt, hat mich bewegt und dann am Montag oder im Lauf der Woche ist so wenig davon übrig? Was ist das fehlende Element in der Mitte? Jemand eine Idee? Ja, ein Pfeil, ja, und da habe ich noch ein bisschen Fleisch dahinter. Ja, was könnte das Element in unserem Leben sein? Ich löse es mal auf und sage, meine Gedankenwelt, meine ganze Sicht auf die Dinge, mein Wertesystem, und die Bibel sagt dazu, Herz, Sinn, Denken und Trachten. Das ist aus meiner Sicht das Bindeglied. Und wir können es an einem Beispiel sagen, wenn es zum Beispiel heißt, hier haben wir Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, also bezogen hier auf den unteren Teil. Und wie passiert es, dass wir nicht gleichförmig mit dieser Welt ticken in diesem Alltagsteil? Dadurch, dass wir die mittlere Ebene, das Herz, die Sinne, unsere Motivation, unsere Gedankenwelt, das, was in unserem Gehirn, in unserer Aufmerksamkeit stattfindet, dass wir das ihm hingeben zur Erneuerung und dass wir den Denksinn, das, was in unserem Gehirn, in unserer Gedankenwelt stattfindet, von ihm lenken lassen. Das ist das fehlende Bindeglied. Und wir merken, Gottes Realität, klar, ist so, dass wir von ihm Erkenntnis gewinnen, dass wir ihn sehen, dass wir ihn besser kennenlernen dürfen. Und das soll unsere Denken, Sinnen Tag und Nacht bewegen und beschäftigen und durchdringen, zuallererst mal in unserer Gedankenwelt, in unserem Herzen. Und dann kann es auf die Straße in den Alltag kommen. Wenn wir jetzt noch mal reflektieren, wie es andersrum funktioniert, das System der Welt, wo ist da das Problem? Weil sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. Erkenntnisebene, sind wir im Römer 1, hat Gott sie dahingegeben in einen untauglichen Sinn. Sinn ist wieder dieses Herz, Gedankenwelt, mit was wir uns beschäftigen, untauglicher Sinn. Wir gehen mit unseren Gedanken Dinge nach, die nicht gut sind. Und dann resultiert daraus, wir tun, was sich nicht ziemt. Da kann man ein bisschen diese drei Ebenen nachvollziehen. Gotteserkenntnis, Alltagsrealität und wir setzen es um. Aber nur, wenn es im Herzen und das Herz sind unsere Gedanken, unser Sinn, mit dem, was wir uns beschäftigen und in unserem Kopf, das ist das Bindeglied. Da muss sich was ändern. Und jetzt wenden wir praktisch das an, was wir gelernt haben über die Internetindustrie. Die Internetindustrie hat das größte Interesse, uns, wenn man so will, jetzt von unten her unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit zu beaufschlagen. Ich sage jetzt noch nicht stehlen, aber mit jeder Menge an Triggern, an Reizen, an Ködern, die ausgelegt werden. Und ich denke, wir haben es ein bisschen gesehen, in der Quantität so viel wie noch nie, in der Menge unübersehbar und in der Qualität. Wir haben es gesehen, die psychologischen Mechanismen, unsere Ankerpunkte so tief wie möglich setzen die an. Also hier werden Trigger und Reize, Köder ausgelegt, dass dann eben auf unserer Herzensebene Dinge getriggert werden, die klar nicht göttlich sind, die nämlich der Spur nachgehen, Vergnügen, Lust, Ablenkung, Zerstreuung, Vermeidung von Schmerzen, quasi das Gegenteil von Lustgewinn oder natürlich dieser Punkt soziale Akzeptanz. Das wird in uns getriggert und wir merken plötzlich, wir sind, wie wir es am Anfang festgestellt haben, irgendwie in eine Abhängigkeit geraten. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir sind in einem System gefangen, in dem wir nicht gefangen sein wollten. Und den Pfeil, danke für das Stichwort, der geht in dem Fall von unten nach oben. Die Systeme, von denen wir gesprochen haben, die elektronischen Internetsysteme, die in einer Menge und einer Qualität auf uns einströmen wie nie zuvor, kommen von unten her an uns ran, im Alltag, überall, man kann ihm nicht mehr ausweichen, nehmen unser Herz in Beschlag und, wie vorher auch gesagt, wie viel oder wie wenig Zeit bleibt denn noch, dass Gott uns von oben nach unten antreffen kann mit einer freien Aufmerksamkeit für seine Ansprache. Und wenn ihr eins mitnehmen wollt, sozusagen Takeaway heißt es Englisch, also ein Ding zum Mitnehmen aus dem heutigen Abend, dann ist es dieses einfache Bild. Norbert Rose hat uns das ja vielfach schon gelehrt oder wir haben es hier auf der Lahö schon öfters gehört. Das, was in der Bibel mit Herz bezeichnet ist, ist nicht vorzugsweise die Blutpumpe hier, sondern ist schwerpunktmäßig, und wir haben es an den Begriffen gesehen, das, was in unserem Gehirn, in unserer Gedankenwelt stattfindet. Und die Ausweitung unseres Gehirns sind die Augen. Das ist das sichtbare Teil von unserem Gehirn. Gehört teilweise, wenn ich es richtig weiß, Mediziner, fragen wir nachher nochmal, zu der Erweiterung des Gehirns. Letztendlich, in dem, was wir hier gesagt haben, die Aufmerksamkeitsindustrie versucht unsere Augen, unsere Aufmerksamkeit, wo es nur geht, in Beschlag zu nehmen. Wir beschäftigen uns in unserer Gedankenwelt mit all dem, was auf uns zugekommen ist. Siehe dieses Wellenbild, was wir hatten. Und wir sind betroffen, bewegt, emotional erregt, mit Gedanken beschäftigt, die aus dieser Welt herauskommen. Und wenn wir jetzt vielleicht Fragen als diejenigen, die hier auf der Tagung sind, Zeitgeschehen, Durchblick im Zeitgeschehen. Was wäre da meine Ansage oder Aussage zum Zeitgeschehen? Ich sage, das, was wir hier jetzt sehen, die Menge und Intensität und auch Trickreichigkeit oder methodische Tiefe, wie unsere Aufmerksamkeit in Bann gezogen wird, gab es nie zuvor in unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Die Menge und Qualität, mit dem wir beaufschlagt werden, über die Augen, über unser inneres Auge, die Aufmerksamkeit und in unser Herz letztendlich, in unsere Gedankenwelt, das war nie direkter, stärker, intensiver und auch wirkungsvoller als heute. Und wenn er da vielleicht fragt, prophetisch gesehen, wo kommt denn das Internet in der Bibel vor? 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt, das Ganze vergeht mit ihrer Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn das nicht eine treffendere Beschreibung ist von dem, was im Internet auf uns zukommt, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Ich glaube, das brauchen wir nicht weiter ausmalen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, uns zu schützen. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Eine Aufforderung, auch eine Verheißung, der uns von Gott gegebene Heilige Geist bewahrt uns, aber auch wir selber sind aufgefordert, uns zu bewahren, uns zu schützen. Und dann bekommen wir auch einen gewissen Schutzraum und der Böse tastet uns nicht an. In Jakobus 1, Vers 25 heißt es, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist, nämlich sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Da würde ich sagen, sind wir auch mitten im Thema. Es kann Gottesdienst sein am Montag oder im Laufe der Woche, wenn ich mit meinem Herrn sage, nein, da will ich mich jetzt nicht beflecken, da will ich mich jetzt nicht beschmutzen, da will ich mir diesen Sumpf an Bosheit, der aus dem Internet auf mich zukommt, nicht antun. Das ist genauso wertvoller Gottesdienst wie sonntags zwischen 10 und 11. Ein wunderbarer Vers aus meiner Sicht, der da reinpasst. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wie kann ich mich schützen? Wir kommen nochmal auf das Bild und stellen fest, zwei Ebenen, wir können auf diesen zwei Ebenen praktisch arbeiten oder weiter überlegen. Bewahre dein Herz, da wollen wir am nächsten Mittwoch nochmal ein bisschen vertiefter reinschauen. Jetzt wollen wir auf das Thema Gewohnheiten noch ein bisschen eingehen. Und das hat auch wieder zu tun damit, wie ticke ich, wie funktioniere ich und warum gehe ich den Internetdingen so einfach auf den Leim und wie kann ich da vielleicht dagegen reagieren. Nochmal ein englischer Begriff, Lifehacks, also Tipps fürs Leben, kann man vielleicht so übersetzen, der Umgang mit den Gewohnheiten. Ein Vier-Stufen-Modell, was aus meiner Sicht A, sehr einfach, einprägsam, sehr hilfreich ist und auch biblisch, habe ich einen Vers dabei, sich ein Stück weit zeigen lässt, wie auch da in der Bibel diese Schritte angedeutet werden. Zunächst haben wir einen Reiz, einen Trigger. Der reizt uns, in unsere Begierde zu aktivieren. Wir bekommen einen Wunsch und wir gehen dann in Aktion, um den Wunsch in Erfüllung zu bekommen und wir erhalten eine Belohnung. Ganz einfaches Beispiel, die Schokoladentafel liegt auf dem Tisch, das ist der Reiz. In mir entsteht die Begierde, ja, die Schokolade würde ich gerne haben und ich trete in Aktion, ich esse. Und dann kommt der schöne Glücksmoment, ich fühle mich zufrieden und glücklich. Und wenn jetzt dieser Zyklus hier, der vier Schritte, Der Reiz ist praktisch die Belohnung erkennen, dann will ich die Belohnung haben, dann gehe ich der Belohnung hinterher, dann bekomme ich die Belohnung. Wenn dieser Zyklus jetzt mehrfach durchlaufen wird, dann macht unser Gehirn irgendwann mal dieses Programm, friert es ein und sagt, ja, das ist klar. Schokolade auf dem Tisch muss ich essen. Da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Ist auch sehr hilfreich. Dieser Mechanismus dieser Gewohnheiten ist sehr, sehr hilfreich. Wenn ich nämlich jedes Mal, wenn ich mir den Schuh binden wollte, überlegen müsste, wie ging das jetzt nochmal, links und rechts und Schleife und fest und ist der Schuh jetzt fest oder nicht fest, wie ich da dauernd mein Gehirn aktiv einschalten müsste, wäre unser Leben ganz schön kompliziert und unser Gehirn wäre total überlastet. Das könnte das gar nicht leisten. Deswegen hat das Gehirn das ausgelagert in kleine Unterprogrammchen und Routinen. Schuhbinden funktioniert ohne Nachdenken. Schokolade essen auch ohne Nachdenken. Und die elektronischen Medien, da knüpfen wir jetzt wieder an, auch ohne Nachdenken. Weil wir haben jede Menge Reize, die ganzen Messages, die Nachrichten, wir haben darüber gesprochen. Es kommt der Wunsch auf, wir haben es auch besprochen, unsere inneren Begierden, anerkannt zu sein, glücklich zu sein, nicht alleine zu sein, dabei zu sein und so weiter. Das sind die Begierden. Und dann ist eine ganz einfache Aktion, Klick. So einfach ist es. Und dann kommt der Kick und Hormone wieder, Glückshormone werden ausgeschüttet. Ich werde, was weiß ich, durch die schönen Nachrichten beglückt oder durch das Spiel oder was auch immer. Oder wie vorher gesagt, durch negative Emotionen auch stimuliert. Was auch eine Art von Belohnung ist, der wir sehr, sehr gerne und viel zu gerne nachgehen. In der Bibel, auch im Jakobus, kann man das auch ein bisschen nachvollziehen. Jeder aber wird versucht, ein äußerer Trigger, wenn er von seinen inneren Begierden, also die Trigger funktionieren natürlich nur, wenn ihr in mir selber die Begierden angelegt sind und da sind. Das heißt, der Trigger kann nur was in mir stimulieren, was in mir selber da ist. Der eine wird durch das getriggert, der andere durch eine gleiche Sache nicht. Das liegt an dem, was in uns ist. Die in uns liegenden Begierden. Und die ziehen und locken uns fort, Trigger und Begierde. Und wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Das ist die Aktion. Und wir wissen, was die Belohnung ist, in dem Fall der Tod. So sagt die Bibel. Und so können wir auch hier ein bisschen diese vier Stufen der Gewohnheiten sehen. Und anderes Beispiel wären sicher viele, viele Sprüche aus den Sprüchen, wo wir hier verschiedene Facetten sehen von Triggern und Reizen und Wünschen und Wegen, die Menschen gehen können, mit Gott oder ohne Gott und zum Segen oder zum Fluch. Und jetzt können diese Gewohnheiten, und das ist jetzt eine ganz, ganz praktische Angelegenheit, und dürft ihr für euch mal mitnehmen, dürft ihr in euch reinhören, wo habe ich vielleicht auch einfach diese Gewohnheit? Mir ist es langweilig, ich hole das Handy aus der Tasche. Ich stehe am Bahnhof, ich weiß nicht, was tun, ich hole das Handy aus der Tasche. Wo auch diese kleinen Programmchen in uns ablaufen und ohne, dass wir bewusst nachdenken und eine Entscheidung treffen, läuft dieses Programmchen ab und ich habe schon wieder den Bildschirm vor der Nase. Und da kann ein erster wertvoller Schritt sein, die Gewohnheiten mal zu analysieren, zu sagen, morgens, wenn ich aufwache, putze ich die Zähne, gehe ins Bad, mache mir einen Kaffee. Und wann taucht denn da das Gerät auf? Was gehört da zu meiner Routine? Und dann kann ich für mich selber bewerten und sagen, finde ich das eine gute Gewohnheit oder keine gute Gewohnheit? Möchte ich mir die abgewöhnen oder nicht? Und das sind schon mal ganz einfache Dinge, die auf dieser tieferen Ebene eben bei uns ansetzen und auf dieser Frage, wie funktionieren wir, ansetzen. Und dann habe ich noch zum Schluss ein Modell, das kann man auch in einem schönen Buch von James Clear nachlesen, wie diese vier Bausteine, diese vier Schritte in diesen Gewohnheiten an jeder Stelle unterbrochen werden könnten. Und wir sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Trigger? Entschuldigung, hier habe ich jetzt wieder einiges an Englisch drin. Ich tue noch mal ganz kurz mit übersetzen. Der James Clear sagt jetzt, man kann diese verschiedenen vier Stufen entweder verstärken, den Trigger sichtbarer machen, den Wunsch und Begierde verstärken, die Aktion vereinfachen oder die Belohnung befriedigender machen. Wenn man eine Gewohnheit verstärken will, wenn man eine Gewohnheit reduzieren will oder sich abgewöhnen will, kann man wiederum an jeder dieser vier Elemente steuernd nach unten eingreifen und sagen, ich mache den Trigger weg, ich nehme die Schokolade weg vom Tisch und guck mal, was dann passiert. Ich mache den Wunsch, die Begierde unattraktiver, die Aktion schwerer zum Ausführen und die Belohnung unbefriedigender. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir alles hier durchgehen. Ich möchte aber nur, weil ich ein paar fragende Augen sehe, das Beispiel 1 nochmal mit den Triggern stärker machen und nochmal sagen, was wäre denn, wenn wir die Schokolade auf dem Tisch ersetzen durch einen Apfel? Also da sehen wir, wie dieser Trigger funktioniert. Wenn ich einfach vorne sage, ich möchte den Trigger Schokolade gar nicht haben, sondern ich lege mir da einen Apfel hin, dann werde ich in dem, was ich tue, anders da durchlaufen. Oder anderes Beispiel für uns Älteren, die noch eine Fernbedienung und einen Fernseher nutzen. Aber da ist ja auch ähnlich. Fernbedienung liegt am Couchtisch. Ich weiß nicht, was tun. Mir ist langweilig. Ich setze mich nur kurz hin. Und ohne nachzudenken, läuft das Programm in mir ab. Fernbedienung ist zum Drücken da. Drücken und an ist der Fernseher. Was wäre denn, wenn wir diesen Trigger, und jetzt spielen wir eben mit diesen Elementen sozusagen und legen da eine offene Bibel hin und verstecken die Fernbedienung. Und dann schaut mal, was in euch getriggert wird und ob ihr nicht euch andere Gewohnheiten angewöhnen könnt, die hilfreicher, besser, schöner ist. Und da könnt und dürft ihr damit spielen. Und das möchte ich wirklich auch nicht nur als so, sagen wir mal, Lifehack ist ein bisschen oberflächlich gesagt, das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine sehr, sehr hilfreiche Methode, auch geistliche Routinen uns anzugewöhnen, die gut und hilfreich und segensreich sind. Ich selber kann von mir sagen, und da sind wir bei dem zweiten hier, Trigger, ganz wesentliche Trigger können Orte sein. Und bei mir ist zum Beispiel so geworden, wenn ich durch den Wald gehe, an bestimmten Stellen fängt es in mir an zu beten, sage ich jetzt mal so. Weil meine Routine, meine Gewohnheit, meine Programmierung inzwischen so ist, dass dieser Ort für mich zu einem Trigger geworden ist, zu beten. Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Erfahrung und Erlebnis, dass wir das so auch unser Leben ganz konkret gestalten können und uns da nicht zwingen und krampfhaft, sondern hier auch ein bisschen ein spielerisches Element reinkommen und sagen, Mensch, ja, ich kann mir Dinge abgewöhnen, ich kann mir Dinge angewöhnen und das kann auch sehr geistlich quasi für unser geistliches Leben hilfreich sein und gute Routinen werden in unserem Leben. Zeiten, bestimmte Zeiten, wenn ich für manche sage 20 Uhr, dann werden viele sagen Tagesschau, wenn ich sage sowieso Uhr. Also so ist bei vielen einfach eine Verknüpfung da zwischen bestimmten Zeiten, die einen Trigger beinhalten und sagen, 20 Uhr ist für mich Nachrichten gucken, wie auch immer. Das verdeutlicht das nochmal. Und dann noch einen letzten Punkt hier, die ganz wichtigen internen Trigger, die Dinge, die in uns selber liegen, dass zum Beispiel Langeweile, Einsamkeit, Frust, Traurigkeit, ich fühle mich schlecht, schon ein innerer Trigger sein kann, dass ich das Gerät wieder rausziehe. Einfach auch nur als Trigger und Programm läuft ab. Und wenn wir hier die Zäsur setzen und sagen, Moment mal, jetzt lasse ich dieses Gefühl mal 10 Minuten dahin ebben, diese Welle dieses Gefühles mal 10 Minuten laufen. Das verwendet man auch in der Therapie bei Rauchsucht zum Beispiel, dass man Rauchern sagt, wenn du Lust hast auf Rauchen, dann warte mal 10 Minuten. Und dann wird nach 10 Minuten dieses Gefühl ein Stück weit ebben und du wirst vielleicht sagen, als Boy, doch nicht mehr rauchen. Und so ist auch hier, dass diese inneren Trigger, wenn wir zu schnell darauf reagieren, uns in was reinführen, was wir vielleicht gar nicht wollen. Und allein der Gedanke, ich kann bei jedem dieser Stufen unterbrechen und nochmal Halt sagen, kann eine sehr wertvolle Hilfe sein. So, da könnte man jetzt noch viele weitere Beispiele sagen. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesagt, wenn wir hier uns verloren fühlen und abhängig und die Kontrolle verloren haben, ist es nicht mit oberflächlichen Ratschlägen getan, sondern wir müssen verstehen, wie dieses System uns an den Köder kriegt, wie diese Systeme hinter die Konzerne hinter den Kulissen funktionieren. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Erkenntnisschritt, der uns helfen kann, es anders zu bewerten, anders zu sehen und vielleicht andere Entscheidungen zu treffen. Zweiten Schritt haben wir gemacht, wir haben erkannt, um was es eigentlich geht. Die Aufmerksamkeitsindustrie will unser Herz gleich, unsere Gedankenwelt, unser Gehirn, unsere Aufmerksamkeit. Alles ist darauf ausgelegt, uns in unserer Aufmerksamkeit, biblisch gesagt, in unserem Herz in Beschlag zu nehmen. Und da sind wir am zentralen Angelpunkt, weil wir alle wissen, das Herz in der Bibel, wie wichtig, wie entscheidend, wie zentral ist. Hunderte und Tausende von Versen, wo es darum geht, dein Herz, gib dein Herz ganz, ganz, ganz Gott hin. Und Herz, nicht Blutpumpe, sondern unsere Gedankenwelt und unsere Aufmerksamkeit, die gesteuert wird durch unsere Augen. Und so hoffe ich und wünsche ich, dass dieser erste Abend, auch wenn wir es viel erstmal an Grundlagen quasi hinter den Kulissen jetzt gesehen haben, dazu beiträgt, nochmal innezuhalten und zu sagen, Moment mal, wer soll eigentlich mein Herz haben? Wer ködert es die ganze Zeit? Und was sagt mein Herr? Und wie kann ich ihm mein Herz, meine Gedankenwelt, um was meine Gedanken Montag im Alltag kreisen, ihm wieder ganz widmen und hingeben? Und als kleine Hilfe haben wir auf die Gewohnheiten geschaut, dass wir da ein bisschen spielerisch mit unseren Routinen umgehen können, vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren und merken dürfen, wie auch da geistliche Routinen in unser Leben reinkommen dürfen und vielleicht die ein oder andere schlechte Routine, die in die andere Richtung zieht, wir uns abgewöhnen können. Dann gibt es sicher noch eine ganze Menge Tipps und Dinge, wo man fragen könnte, und was machst du noch so? Die Frage kommt manchmal, die kann man vielleicht auch im Nachgang nochmal besprechen. Ich sage an der Stelle nur vielleicht zwei Sachen, die mir persönlich sehr wichtig sind, auch aus einer geistlichen Haltung raus. Einen Art Essentialismus, einen Minimalismus zu betreiben, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und Freude daran zu haben, Dinge wegzulassen, Angebote, Apps, Filme, Videos, was auch immer, wegzulassen und wie befreiend es sein kann, Nein zu sagen, wegzulassen, Ballast abzuwerfen, sich zu lösen an vielen Stellen von den Dingen. Und das hängt mit meinem zweiten Lieblingstipp zusammen. Ich kann natürlich nur Nein sagen zu was, wenn ich Ja sage zu was anderem und wenn ich weiß, zu was ich Ja sage. Und da ist mir auch sehr wichtig und wünsche ich für uns alle, dass jeder für sich eine klare Spur findet. Wo will mich mein Herr haben? Was ist aus Gottes Sicht für mein Leben wichtig? Was ist mein Dienstauftrag? Wo ist mein Leidensauftrag? Wo sind andere Aufträge? Und erst wenn ich weiß, wo ich Ja sagen kann dazu, wo ich meine Zeit, meine Geld, meine Liebe, meine Aufmerksamkeit rein investieren will, dann fällt es auch leicht, zu vielem anderen Nein zu sagen, danke, brauche ich nicht. In diesem Sinne wünsche ich uns einen guten Umgang mit dem Internet und möchte auch dich, Herr Jesus Christus, jetzt bitten, dass du wieder unser Herz ganz in Beschlag nimmst. Du bist der Herr. Du hast uns errettet aus der Macht der Finsternis und des Todes und der Sünde. Du hast uns befreit von den Fesseln der Dunkelheit und du hast uns in dein heiliges, ewiges Licht gestellt. Und dafür danken wir dir auch an diesem Abend wieder, auch wenn wir sehen, wie so viel Schlechtes, Ungutes auf uns zukommt an so vielen Stellen, gerade auch im Internet. Herr, wir wollen unser Leben, so wie du dein Leben für uns gegeben hast, wollen wir unser Leben wieder neu ganz dir widmen und ganz, ganz praktisch auch in diesem Bezug, wie wir mit den Medien und dem Internet umgehen. Nimm du doch bitte auch das in die Hand. Nimm du diesen Wunsch, unseren Herzenswunsch in die Hand und leite unsere Wege, unsere Sinne, unsere Gedanken und auch unsere Entscheidungen. Wir ehren und preisen dich, dass du ein wunderbarer, guter Hirte bist und dass du Licht und Wahrheit und Klarheit für uns bereitet hast und dass wir dir einmal begegnen dürfen und dich sehen dürfen. Danke, Herr, für die ewige Heimat, die du vorbereitet hast, das ewige Leben, das du uns geschenkt hast und deine großen guten Gaben. Segne du jetzt jeden Einzelnen von uns und geh du mit uns in die Nacht und in den morgigen Tag. Amen.